Guten Morgen in die Runde. Guten Morgen in den Stream. Guten Morgen, Gott. Danke, dass du bei uns bist. Ja, letztes Kapitel, Epheserbrief. Rainer hat schon vorne ein bisschen angefangen und er meinte schon, ob er mir was vorweggenommen hat. Hast du nicht, Rainer. Diese ersten 7 Verse aus dem Epheser 6 gehören für mich noch so ein bisschen zu dieser Ahnentafelgeschichte vorher, die lasse ich heute sozusagen weg. Ich hole euch an einer anderen Stelle ab. Macht mal alle eure Augen zu. Also außer die, die mitlesen müssen, die dürfen ihre Augen natürlich offen behalten. Und jetzt stellt euch vor, ihr kommt in eine große Stadt. Rundrum überall Agrarflächen, Landwirtschaft, Industrie gibt es noch nicht. Ihr seid Orte mit vielleicht 40, 50 Leuten gewohnt. Und ihr kommt in eine Stadt mit über 200.000 Einwohnern. Über 200.000 Einwohner aus völlig verschiedenen Regionen dieser Welt mit völlig verschiedenen Glaubensrichtungen. In der Stadt gibt es einen großen Tempel der Artemis. Dort strömt sozusagen alles aus der Umgebung hin, will opfern, will diesen Fruchtbarkeitskult da erleben. Und mitten da drin gibt es eine kleine Gemeinde von Juden, ein paar Menschen, die da noch dazugekommen sind. Das sind sozusagen die Christen dieser Stadt. Es wird im Epheserbrief leider nicht berichtet, wie viel das sind. Aber im Verhältnis zu diesen über 200.000 Menschen, die da wohnten, eine verschwindend kleine Zahl. Und jetzt dürft ihr die Augen wieder aufmachen. Und wem es hilft, der stelle sich doch einfach mal die viertgrößte Stadt dieser Welt vor. Die liegt in Bangladesch und da wohnen jetzt über 22 Millionen Menschen. Das ist so die Größenordnung, um die es sich jetzt dreht. Also alles, was uns gleich begegnen wird, ist nicht unsere Welt, aber ich glaube, wir können es, wenn wir uns Mühe geben, ein Stück übersetzen. Und auch nochmal zur Erinnerung, Paulus schreibt diesen Epheserbrief sichtlich in Gefangenschaft. Darauf kommen wir dann zum Schluss auch nochmal hin. Ja? Also Paulus war eigentlich selbst in Not und trotzdem gibt er einige Empfehlungen für die damals Gläubigen und auch für uns heute ab. Also irgendwie war das wichtig. In solchen Briefen wurde nichts aufgeschrieben, was nicht wirklich wichtig war. Alles, worauf man geschrieben hat, war kostbar. Und ich lese jetzt den deutschen Bibeltext nach der Elberfelder Übersetzung. Carsten war so freundlich und hat mir gestern noch eine gute, also wohl gute, wenn er zu Spanisch sprechende Übersetzung angeboten. Und da habe ich mal den Text hier reinkopiert. Epheser 6, ab Vers 10. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun. Eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Und bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Und auch für mich, ich füge mal ein, Paulus, damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Ende mit Vers 20. Es folgt dann noch ein bisschen mehr, aber das ist mehr oder weniger Verabschiedung. Ich will mich hier drauf konzentrieren. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich habe es dann nochmal anders gesucht und habe die neue evangelistische Übersetzung gefunden. Und ich vermute, das ist für uns heute verständlicher. Lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Und da lese ich für mich die erste wichtige Botschaft. Ich muss nicht aus eigener Kraft stark sein. Ich darf zulassen und daran mitwirken, dass Gott mich stark macht. Und ich darf darauf vertrauen, dass Gott mich stark macht. In den Momenten, wo ich es nicht aus eigener Kraft schaffe, da wird Gott mich stark machen. Durch seine Gnade werde ich stark sein. Wow, wie verlockend. Paulus bindet das an der Stelle zu, was vorher im Epheserbrief immer wieder erzählt wurde. Er sagt, wenn wir diese göttliche Kraft besitzen, dann können wir all den Empfehlungen, die vorher er aufgeschrieben hat, folgen. Dann können wir so leben, wie es Paulus eben dort in den Texten mehrfach schreibt. Und für mich kommt jetzt ein Bruch. Denn im Text folgt jetzt dieser Aufruf, eine Waffenrüstung anzulegen. Waffenrüstung in unserer Welt heute eher sehr, sehr negativ besetzte Begriffe. Zumindest in meiner Welt. Wahrscheinlich ist das bei einem Bundeswehrsoldaten wieder völlig anders. Und mir kommt diese Aufforderung, an Christen eine Rüstung anzulegen, daher ziemlich fremd vor. Weil sollen wir Christen nicht das sein, was wir friedfertig nennen? Und ich vermute, der typische Christ in Ephesus war auch nicht mit Helm und Schwert und Schild unterwegs. So wie ich das verstehe, dient dieses Militärmotiv hier der Veranschaulichung. Soldaten waren in den großen Städten des römischen Imperiums überall zu sehen. Rainer hatte vorhin schon mal das Ausmalbild, was ich mitgebracht, vorgehalten. Den haben wir alle im Kopf, den kennen wir alle aus der Geschichte von Asterix und Obelix. Die kriegen immer eins aufs Dach. Ja, aber dem war ja nicht so. Die Typen, die das getragen haben, die so angezogen haben, die hatten es geschafft, alles das, was man als bekannte Welt sah, zu erobern. Ja, die waren überall da, die mussten ja auf dieses eroberte Reich auch aufpassen. Ja, also jeder wusste, wie ein römischer Soldat aussieht. Jeder wusste, was zur Ausrüstung des römischen Soldaten gehörte. Denn im schlimmsten Fall musste jeder dieses Ding, diese komplette Ausrüstung, eine Meile für denjenigen Soldaten tragen. Das hören wir an anderer Stelle in der Bibel schon mal. Aber es war auch allen Zuhörern klar, ohne diese Waffenrüstung ist dieser römische Soldat hilflos. Nimm ihm sein Zubehör weg, dann ist es ein ganz normaler Mensch. Und ich vermute, daher verwendet Paulus eben dieses Bild, weil diesen Typen kennen alle, egal wo du herkommst aus dem Römischen Reich. So einer ist dir schon begegnet. Und wenn dich unsichtbare Mächte angreifen, dann solltest du eben gerüstet sein, weil andernfalls bist du hilflos. So wie der Soldat tatsächlich ohne seine Rüstung und seine Waffen. Im Deutschen sagen wir statt gerüstet sein auch vorbereitet sein. Das ist das Synonym für dasselbe. Aber das Bild, was Paulus hier uns vor die Augen führt, das geht meiner Meinung nach noch viel weiter. Wisst ihr, was Soldaten die meiste Zeit tun? Nein, das stimmt nicht. Das können sie nur in ihrer Freizeit tun und davon haben sie eigentlich gar nicht so viel. Okay, ich hatte gefragt, was tun Soldaten die meiste Zeit? Und die Antwort war würfeln, also mit einem Würfelbecher spielen. Ja. Nein, no, ist nicht so. Ja? Was machen Soldaten die meiste Zeit? Sie üben. Sie sind auf ihrem Truppenübungsplatz, wie auch immer der damals aussah, und üben. Die marschieren durch die Stadt, um dort in diesen besetzten Regionen Eindruck zu hinterlassen. Sie bereiten sich ohne konkrete Bedrohung auf ihre Aufgabe vor. Und ihre Aufgabe ist der Kampf. Und Soldaten werden, wir nennen das gut Englisch, Soldaten werden gedrillt. Endlose Wiederholungen. Bis endlich alles klappt. Bis alles ohne nachzudenken funktioniert. Und am Ende sind Soldaten gut trainiert, diszipliniert und ausdauernd. Und sehr gute Soldaten sind nicht nur äußerlich vorbereitet, sie trainieren auch ihre innere Einstellung. Damit sind sie selbstbewusst und siegesgewiss. Vielleicht noch viel wichtiger als die körperliche Fitness ist diese Siegesbewusstsein, mit der ich in die Schlacht ziehe. Wenn ich mich für unbesiegbar halte, dann bin ich das vielleicht auch ein ganzes Stück. Und meiner Meinung nach fordert Paulus genau dazu seine Christen auf und damit ja auch uns. Ja, Gott schenkt dir seine Stärke. Aber bitte arbeite du, Christ, auch mit. Lass zu, dass dich Gott stark macht. Bereite dich vor, trainiere, arbeite an deiner inneren Einstellung. Plane dir dafür Zeit ein. Lass dich nicht von der Welt ablenken. Wir haben es vorhin gerade im Englischen gesungen und auch vorher schon mal, dieses Seid-Spitze-Lied ganz am Anfang. Paulus sagt, hey, wenn ihr in dieser Welt bestehen wollt, mit der Stärke Gottes, dann lasst euch zu dieser Spitze ausformen, dann nutzt das, was Gott euch schenkt und seid spitze, seid gut trainiert. Was bedeutet das praktisch? Wir müssen unseren Glauben kennen. Wir müssen unsere Bibel kennen. Ich habe das vielleicht hier oder da schon mal erzählt, als ich 17 war, das ist lange her, habe ich in einem Staat gelebt, den gibt es nicht mehr. Ich komme ja aus der DDR. Deutschland war früher mal geteilt, für die Venezolaner, die das vielleicht nicht wissen, und ich komme aus dem Teil, der später in den anderen Teil übergegangen ist. Und bei uns gab es das, was man eine Wehrpflicht nannte. Wir mussten in die Armee gehen und wir mussten dort kämpfen. Wenn man sich geweigert hat, kam man ins Gefängnis. Es gab eine kleine Nische, in der man sich bewegen konnte. Es gab etwas, das nannte sich bei uns Bausoldat. Das waren Soldaten, die hatten keine Waffe. Die haben irgendwo gearbeitet, als Arbeiter sozusagen. Das war aber nicht öffentlich bekannt. Das musste man wissen. Und ich wusste, ich will nicht irgendwo hingehen mit einer Waffe. Das passt mit meinen Glaubensüberzeugungen nicht zusammen. Und ich wusste, irgendwann muss ich zu diesem Gespräch zur Armee, das, was man Musterung nennt, und muss dort sozusagen sagen, was ich will. Und ich wusste auch, da sitzen Typen mir gegenüber, die die Macht haben. Die können mir mein Leben dann ziemlich verbauen. Und in unserer damaligen Gemeinde gab es ein paar kluge Leute, die gesagt haben, ihr lieben jungen Männer, wir üben das mit euch. Wir tun mal so und führen dieses Gespräch hier schon mal. Das waren eben die, die schon mal in diesen Gesprächen saßen. Und ich dachte so, naja, können wir gerne machen, aber was soll mir das denn bringen? Zum Schluss sitze ich dann wieder alleine da vor dieser Musterungskommission. Und wir haben geübt und da wurde gefragt, ja, willst du denn nicht deine Freundin verteidigen, wenn da fremde Männer in dein Haus kommen? Und natürlich wollte ich meine Freundin verteidigen. Aber die richtige Antwort vor der Kommission war, nein, ich bin Pazifist, ich verteidige nicht. Die nächste Frage war, willst du denn nicht dein Land verteidigen, wenn der böse Imperialist kommt? In euren Worten, wenn Maduro hier ins Land marschiert, willst du dann nicht eine Waffe nehmen und dein Land verteidigen? Und die richtige Antwort war, nein, ich werde keine Waffe in die Hand nehmen, egal was da passiert. Habe ich geübt und habe gedacht, naja, ob das hilft, keine Ahnung. Dann kam meine Musterung. Mir wurde mitgeteilt, ja, Herr Bartel, wir haben Sie rausgesucht, Sie werden an der Grenze stationiert zur Bundesrepublik. Und da habe ich mich gemeldet und gesagt, nee, ich möchte nicht mit Waffe dienen, ich werde dann, möchte gern Bausoldat werden. Da hieß es, raus, warten, wir reden nachher mit Ihnen. 4 Stunden warten, alle anderen waren schon gegangen von dieser Musterung, musste ich nochmal ins Zimmer rein. Wie beschrieben saßen da 5 Leute, 4 in Uniform, ganz viele goldene und silberne Sterne hier oben drauf, einer in Zivil. Das Gespräch ging los und die erste Frage war, wollen Sie nicht Ihre Freundin verteidigen? Und ich so, hä? Das klingt ja wie beim Üben. Die Antwort kenne ich schon. Die zweite Frage, ja, aber wollen Sie nicht Ihr Land verteidigen, wenn Ihr Land angegriffen worden ist? Und ich dachte, das ist ja simpel. Die Antwort kenne ich wieder. Und so verlief das ganze Gespräch, egal was kam. Ich war gut vorbereitet, weil es andere Christen gab, die mich darauf vorbereitet hatten. Und ich glaube, weil ich an dem Tag tatsächlich Gottes Stärke in mir gespürt habe. Weil ich tatsächlich da angstfrei drin saß und gedacht habe, hey, was soll schon passieren? Ich bin dann noch nicht zur Armee gekommen, bin dann erst später Bausoldat geworden. Aber für mich war das sowas, wo ich für mein Leben gelernt habe, wenn ich denke, dass ich mal in eine Situation komme. Wenn ich die vorher schon mal durchdacht habe und wenn ich dem schon mal gesagt habe, du, im Zweifelsfall, bitte gib mir was in meinen Kopf rein, dass ich was sagen kann, dann kann ich fast jede Situation bestehen. Zum Schluss machen unsere Kinder im Kindergottesdienst nichts anderes. Sie lernen die Bibel kennen, sie vertrauen den Erzählungen. Sie lernen Verse aus der Bibel auswendig. Und wenn es später mal drauf ankommt, dann können sie genau davon profitieren. Und deswegen ist das für mich, erlebe ich das so positiv, wenn Leute da runtergehen und sagen, ich nehme hier nicht mit teil. Ich gebe das, was ich schon weiß, was ich schon gelernt habe, an die Kids da unten weiter. Das ist so wertvoll. Die Verse aus Epheser, für mich haben sie immer noch Gültigkeit. Denn du, ihr und ich, wir sind immer noch aufgefordert, uns vorzubereiten. Auf Tage, wo wir Bedrohung von anderen Glaubensrichtungen erleben. Wir sollen uns vorbereiten auf diese bösen Tage, wo es um Dinge geht, die wir nicht sehen können. Tage, an denen die unsichtbare Welt nach uns greift. Dinge, die uns heute sicher eher fremd geworden sind, weil wir eher auf diese sichtbare Welt vertrauen. Aber es gibt da was zwischen Himmel und Erde, was wir nicht sehen. Und jeder kennt das von euch. Es gibt Tage und Zeiten, in denen wir Angst empfinden, obwohl eigentlich alles gut ist. Tage, in denen wir uns angegriffen fühlen, oder aber Tage, in denen wir reell angegriffen werden. Geistlich oder auch körperlich. Persönliche Lebenskrisen, Krankheiten, gesellschaftliche Veränderungen, die uns Angst machen. Im schlimmsten Fall körperliche Angriffe oder Vertreibung und Flucht aus der Heimat, wie ihr es erleben musstet. Und Epheser 6 betont für diese Fälle die Bedeutung der geistigen Waffen. Wahrheit, Gerechtigkeit, Frieden, Glauben. Im Deutschen steht dann Heil, was die Annahme der Gnade der Erlösung bedeutet. Und letztlich das Studieren der Bibel. Und durch dieses Tragen dieser Rüstung sollen wir uns, aber auch unseren Glauben an Jesus Christus als unseren Erlöser schützen. Und an diesem Schild unseres festen Glaubens sollen alle Anfeindungen abprallen und unwirksam werden. Wir dürfen dann hell in dieser Welt scheinen, so wie es vorhin im Lied klang. Trotzdem bleibt natürlich dieses Überwinden des unsichtbaren Bösen eine große Herausforderung. Vor allem das Böse zu besiegen, ohne ebenfalls Gewalt auszuüben oder ungerecht zu sein. In diesen Tagen frage ich mich, wenn schon das sichtbare Böse so schwierig ist, wie löst man das dann auf? Wie löst man den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern auf? Wie beendet man die Gewalt der Kriege in dieser Welt? Wie gelingt es in Venezuela, wieder Gerechtigkeit einzuführen und für Versöhnung und Vergebung zu sorgen? Epheser 6 möchte ermutigen und Paulus verwendet den Begriff Schwert des Geistes. Und gemeint ist dabei die Bibel als Gottes Wort. Und als Christen sind wir in einem guten Trainingszustand, wenn wir Gottes Wort kennen. Um das Bild von vorhin aufzugreifen, gedrillt. Worte Gottes sollen ohne Nachdenken unsere Handlungen bestimmen. Es soll sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen sein, das zu tun, was die Handlungsanweisungen der Bibel sind. Und dann können wir aktiv in dieser Welt wirken. Weil Jesu Wahrheit wird dann automatisch Maßstab für unser Handeln sein. Es geht gar nicht anders. Wenn nur das sozusagen dich bestimmt, dann wirst du das auch ausstrahlen. Dann wirst du in einem Konflikt nicht hier hingreifen, wo im alten Rom das Schwert hing, sondern dann wirst du sagen, okay, ich versuche mal auf den anderen zuzugehen mit offenen Händen. Annelie kann euch das viel besser erklären. Die macht gewaltfreie Kommunikation. Ja? Ich als Mann bin immer noch so und muss dann einen Schritt zurückgehen. Bei mir ist es noch nicht in Fleisch und Blut. Aber ich bemühe mich jeden Tag drum. Lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Dann können wir dienen, so wie es Rainer am Anfang gesagt hat. Die Türen unserer Gemeinde stehen für jeden offen. Politische Ansichten, Sprache, Herkunft und vermutlich sogar theologische Ansichten trennen uns hier. Aber der Glaube an den Herrn Jesus Christus und seine Kraft einigen uns hier alle. Wenn wir das der Welt zeigen können, dass wir trotz unserer Verschiedenartigkeit gemeinsam hier leben können, was ist das für ein Signal? Und jetzt gibt es wieder einen Sprung im Text, zumindest für mich. Und der Text fordert uns auf, im Gebet wachsam zu sein. Und wahrscheinlich ist das gar kein Sprung, sondern das eine bedingt das andere. Wenn du Gottes Stärke hast, dann gehst du automatisch ins Gebet, weil du dort deiner Kraftquelle begegnest. Im Gebet wachsam zu sein, wir würden heute sagen, füreinander zu beten. Und das scheint Paulus wichtig zu sein. So wie ich es am Anfang schon mal gesagt habe, da steht nichts, was ohne Wert ist in diesem Brief. Das hätte es nicht gegeben damals. Paulus beginnt seinen Epheserbrief mit Gebet für die Glaubenden in Ephesus. Und nach unseren Versen endet dieser Brief mit der Bitte an die Glaubenden, für Paulus zu beten. Und die Elberfelder Übersetzung, die Wortwahl darin lautet: und betet stets. Stets. Das meint nicht nur morgens und abends. Das meint nicht nur sonntags im Gottesdienst, wenn der Pastor sagt, lasst uns beten, oder mittwochs im Online-Gebetskreis. Stets, auch nochmal anders übersetzt, bedeutet zu jeder Zeit, bei allem, was ihr tut, bei allem, was ich tue. Und ich glaube, da sind wir gefragt. Und ich frage mal in eure Richtung. Übt ihr euch im Gebet? Trainiert ihr zu beten? Wie oft lasst ihr Gebet für euch zu? Wer war in den letzten Wochen hinten und hat für sich beten lassen? Ich neige dazu zu sagen, ach, für mich beten lassen, so wichtig bin ich nicht, ich bete doch lieber für andere. Aber eigentlich ist das auch eine Art Überheblichkeit, die ich dabei habe. Wenn ich verstanden habe, dass ich Gott wichtig bin, dann sollte ich unbedingt für mich beten lassen. Wie oft betet ihr für andere? Vielleicht für eure Feinde? Wie oft betet ihr für Politiker, die ihr überhaupt nicht ausstehen könnt? Wie sollen die sich verändern, wenn dort nicht auch Gottes Stärke reinwirken kann? Wie oft betet ihr für bedrohte und verfolgte Christen? Ich glaube, Gebet macht diese Menschen stark. Auch wenn sie unser Gebet natürlich nicht hören. Aber es hat eine Wirkung, wenn wir beten. Wie oft betet ihr für eure Freunde? Wie oft betet ihr für die Gemeindeleitung und eure Pastoren? Es macht Menschen stark, wenn ihr betet. So, und jetzt fehlt mir meine Seite 8. Wie Paulus schreibt, bitte betet für die, die das Evangelium verkünden. Im Gebet nicht auf unsere Wünsche zu hoffen, sondern auf Gottes Weisheit und Gerechtigkeit zu vertrauen. Das erfordert Übung, Disziplin und Ausdauer. Und damit schließt sich für mich wieder der Kreis zum römischen Soldaten. Es sind die erwähnten soldatischen Tugenden, die wir auch im Gebet brauchen. Übung, Disziplin, Ausdauer. Gott ist mit uns. Das hat Gott uns bei unserer Taufe zugesagt. Aber sind wir auch alle Zeit mit ihm? Ist Jesus mein Herr? Ist Jesus dein Herr? Setzt du dein Vertrauen auf ihn? Oder, wie es Rainer vorhin gesagt hat, dienst du dem Herrn? Falls nicht, dann ändert das noch heute. Kommt nach dem Gottesdienst auf den Rainer zu, sprecht mich an und sprecht mit uns über Gott. Oder über das, was ihr meint, was ich heute gesagt habe, was ihr ganz anders seht. Aber begebt euch in die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Mit Menschen, die eurer Zuversicht stärken und euren Glauben teilen. Es wurde vorhin angekündigt, geht am Donnerstag zum Bibelgespräch in spanischer Sprache. Besucht eine Bibelschule hier in Dresden oder auch online. Mutet euch auch außerhalb von Sonntagen Predigten zu. Lernt die Bibel kennen, aber vor allem lernt auch die Zeit kennen, aus der die Bibel stammt. Ich habe Texte erst dann verstanden, als Dirk Müller mir in der Bibelschule erklärt hat, wie die kulturellen Zusammenhänge waren. Meine Empfehlung beginnt nicht mit Epheser, beginnt mit Matthäus 5. Das, was wir im Deutschen die Bergpredigt nennen. Und betet füreinander und für diese Welt. Und das würde ich jetzt gern mit euch tun. Vater im Himmel, danke für dein Wort und dein Wirken, auch hier in der heutigen Zeit. Danke, dass du Menschen noch immer befähigst, dass sie aus deiner Kraft raus in diese Welt gehen können, in Ländern unterwegs sind, wo wir nicht mal ohne zu sagen, dass wir Christen sind, den Fuß hinsetzen würden. Und sie gehen dorthin und wollen deine Botschaft weiterbringen. Bitte segne diese Menschen, Gott, und begleite sie und sei bei ihnen. Gott, wir möchten dir gut trainiert, diszipliniert und ausdauernd folgen. Bitte schenke uns und allen anderen dafür deine Kraft und deine Stärke und öffne unser Herz, dass wir das auch so annehmen können. Amen.